Liebe Kollegen, ich darf Ihnen ganz kurz was über bakterielle, virale und Acanthamoebenkeratitiden sagen. Sie wissen, das ist unser alltäglich Brot, vor allem wenn man in der Praxis oder in der äußeren Ambulanz sitzen muss. Und was erstaunlich ist, dass die bakteriellen Keratitiden deutlich zunehmen in den letzten Jahren. Sie sind zum Glück extrem selten in gesunden Augen, weil Sie wissen, dass die Tight Junctions des Epithels normalerweise also einen bakteriellen Angriff sehr gut widerstehen können. Aber wenn diese Tight Junctions aufgelöst werden durch zum Beispiel Kontaktlinsen, Trauma, Hornhautchirurgie, was auch nicht zu unterschätzen ist, ist die Sicker-Symptomatik und systemische Erkrankungen. Dadurch wird die natürliche Resistenz verringert, diese Tight Junctions werden aufgeweicht und erleichtern damit das Eindringen von Keimen in die Hornhaut. Die häufigsten Keime sind Staphylokokken und gramnegative Stäbchen, die Pseudomonas-Spezies vor allem. Und Sie wissen, dass bei Kontaktlinsenträgern, und das ist aber extrem unterschiedlich, je nach geografischer Lage, also es gibt einige schöne prospektive Studien, wo das analysiert worden ist. Man sieht zum Beispiel, dass an der Ostküste Amerikas die Pseudomonas-Infektiosität Richtung Süden deutlich zunimmt, aber ganz im Süden von Florida zum Beispiel ist es wieder relativ selten, da sind es wieder mehr die Staphylokokken. Also man kann das jetzt nicht so global sagen, aber bei uns muss man davon ausgehen, dass also die schwereren Keratitiden, sicherlich vor allem kontaktlinsenassoziierten Keratitiden, durch Pseudomonas ausgelöst werden. Ich habe Ihnen hier so eine kleine Zusammenstellung von der Academy gegeben, die finden Sie auch in Ihrem Skriptum. Da können Sie sehen, und Sie sehen auch hier ganz deutlich diese unterschiedlich prozentuellen Inzidenzfälle. Das ist eben immer davon abhängig, wo diese jeweilige prospektive oder retrospektive Studie durchgeführt worden ist. Was sind die Risikofaktoren bei Kontaktlinsen? Ist man vor allem das Übernachttragen, also dieses Extended Wear Contact Lenses sind sicher ein sehr hohes Risiko, auch die Orthokeratologie. Es gibt sehr viele Berichte über Kindern in der Nacht, also diese Kontaktlinse zur Korrektur von Fehlsichtigkeiten eingesetzt werden. Es gibt ja auch zum Beispiel, es gibt einige Studien, wo gezeigt worden ist, dass man die progressive Myopie durch Applikation von Orthokeratologie-Linsen verhindern oder verringern kann zumindest, aber die Infektionsinzidenz ist bis zu 14% bei diesen Linsen, also das ist wirklich ein sehr hohes Risiko. Dann natürlich das Overwear-Syndrom, unzureichende Desinfektion, Kontamination der Kontaktlinsenbehälters und was auch nicht außer Acht zu lassen ist, ist das Spülen mit Wasser, das Reinigen von harten Kontaktlinsen im Wasser ist ein sehr großes Risiko. Weitere Risikofaktoren sind natürlich Trauma, Lidchirurgie, muss man extrem aufpassen, auch bei ganz banalen kosmetischen Eingriffen, wie zum Beispiel Blepharoplastik, kommt es sehr häufig, zumindest anfänglich, zu einem Lidschlussdefizit und damit natürlich auch zu einer leichteren Aggression der Bakterien. Refraktive Chirurgie ist ein geringgradiges Problem. Man muss ganz klar sagen, dass die Inzidenz der Infektion bei Hornhautrefraktiven Eingriffen um ein 20-faches geringer ist, als wenn man jetzt auf eine Lebensdauer gesehen weiche Kontaktlinsen trägt. Also insofern ist die refraktive Chirurgie da deutlich sicherer als das Tragen weicher Kontaktlinsen. Ich mache keine Werbung hier für mich. Keratoplastik, immer aufpassen auf lockere Nähte, das ist ein ganz häufiger Eintrittsort für Bakterien und auch nicht zu unterschätzen sind die nicht steroidalen Antiphlogistika und natürlich Immunsuppression. Was sind die Risikofaktoren beim OSD? Ocular Surface Disease ist natürlich Zika, Ektropium, Entropium, Dysdichiasis, Blepharitis und die Dacryocystitis. Man muss wirklich achten, Die Inzidenz der Blepharitis hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. Wenn man sich die Patienten einmal ganz genau anschaut an der Spalllampe, findet man sicher bei jedem Zehnten eine deutlich ausgeprägte Blepharitis. Weitere Risikofaktoren sind natürlich neurotrophe Keratopathien, rezidivierende Erosionen, vor allem bei Patienten mit diesen Basalmembran-Dystrophien. Virale Keratitiden können mit bakteriellen Superinfiziert werden und bullöse Keratopathien. Systemisch natürlich der Diabetes, Rheuma, das okuläre Pemphigoid ist zum Glück nicht so häufig, aber wenn man das übersieht und Patienten mit rezidivierenden Infektionen immer wieder darauf behandelt, dann sollte man wirklich darauf achten, ob nicht hier ein okuläres Pemphigoid zugrunde liegt. Atopische Dermatitis, auch ein häufiger Grund für Infektionen, Graft versus Host und die Diphtherie. Diagnose, die Der Großteil, das muss man mal ganz klar sagen, und das wissen Sie auch aus der täglichen Praxis, wir verabreichen ein Standardantibiotikum und diese Hornhauterkrankungen sprechen extrem gut auf empirische Therapie an, ohne dass wir irgendwelche Abstriche oder Kulturen anlegen müssen. Wo man es aber machen sollte, sind zentrale Keratitiden natürlich und vor allem natürlich therapierefraktäre, chronische oder Keratitiden, wo wir Verdacht haben auf eine Pilzinfektion oder Akanthamöben. Also hier muss auf jeden Fall ein Abstrich durchgeführt werden und eine Kultur. Wie mache ich jetzt einen Abstrich? Das ist immer wieder ein ganz großes Problem. Ich meine, wir haben in unserer Ambulanz sehen wir täglich wahrscheinlich 2 bis 4 schwere Infektionen, die schon mit einem Abstrichresultat negativ gekommen sind. Ja? Und wenn wir dann den Abstrich machen, dann haben wir oft Akanthamöben gefunden oder Pilze oder auch Bakterien. Das Problem ist, wenn ein Patient natürlich schon angehandelt worden ist mit Antibiotika, dann wird ein normaler Abstrich der Hornhaut, und zwar das Problem ist auch, viele machen nur Bindehautabstrich, das ist nicht ausreichend, sie müssen ein Hornhautgeschabsel machen. Wenn sie schon antibiotisch anbehandelt worden sind, haben sie natürlich in sehr vielen Fällen einen negativen Befund. Es gibt eine rezente Arbeit, die ist 2014 erschienen von Wolf, die haben unterschieden zwischen Patienten, die schon anbehandelt worden sind und Kultur gemacht worden ist, und dann haben sie Patienten gemacht, die, wo sofort eine Kultur abgenommen worden ist, bevor überhaupt antibiotisch angefangen worden ist zu behandeln. Und erstaunlicherweise kam schlussendlich kein signifikanter Unterschied im Endergebnis raus. Aber wenn eine therapierefraktäre zentrale Keratitis vorhanden ist oder vor allem wenn Akanthamöben ist, dann müssen Sie aus diesem Gewebe, Sie müssen aus dem Rand des Ulkus müssen Sie Gewebe gewinnen. Am besten ist mit einem Hockeymesser, das Gewebe tragen Sie dann auf einen Glasträger auf oder geben das in eine isotonische Kochsalzlösung hinein und schicken das zur Untersuchung. Also wichtig ist, dass Sie nicht aus dem zentralen Anteil, weil dort finden Sie nur Zelldetritus. Wenn Sie zum Beispiel ein sehr tiefes Ulkus haben und die Oberfläche ist zu, und das ist also nicht so direkt zum Abstreifen, dann gibt es auch die Technik zum Beispiel, dass Sie einen etwas dickeren, zum Beispiel einen 8-0-Vicrylnaht nehmen und diese 8-0-Vicrylnaht durch dieses Infiltrat durchziehen, dann bleibt genügend, Substanz auf dieser Naht kleben, die Sie dann auch kultivieren können. Also das ist jetzt zum Beispiel eine Idee, um ein tiefes Ulkus, also ein tiefes Infiltrat zu diagnostizieren. Therapie ist es, derzeit ist die Standardtherapie, ist die Floxaltherapie mit Rifampicin. Und dieses Therapieschema, das wir da aufgeschrieben haben, das ist von der Augenklinik, das ist einmal unsere Standardtherapie, zumindest bis ein Erregernachweis und Antibiogramm vorliegen. Wenn diese Standardtropfen nicht funktionieren, dann werden von unserer Apotheke also verstärkte Tropfen angesetzt. Sie haben hier das Schema dafür. Das wird natürlich je nach Antibiogramm, müssen Sie sich das dann von einer lokalen Apotheke zumischen lassen. Eine große Kontroverse in den Keratitiden, bakteriellen Keratitiden, ist immer, wann setze ich Cortison ein? Setze ich Cortison ein? Also früher hat man gesagt, ja, nie Cortison, weil das fördert natürlich ja noch das Bakterienwachstum. Cortison hat einen riesen Vorteil, es hat eine antiinflammatorische Wirkung und damit eine Minimierung der Narbe. Die Nachteile sind natürlich eine lokale Immunsuppression und es inhibiert die Kollagensynthese. Das heißt, wenn Sie schon ein tiefes Ulkus haben und jetzt noch Cortison dazugeben, kann es durchaus sein, dass Sie einen Hornhautdurchbruch haben. Auch nicht zu unterschätzen ist die mögliche Druckerhöhung bei Steroid-Respondern. Es gibt von 2014 auch eine Cochrane Review, die alle Studien untersucht hat, wo Cortison gegeben worden ist und zu welchem Zeitpunkt. Und erstaunlicherweise haben die, aber es ist so, dass schlussendlich rausgekommen ist, dass der Sample war zu gering, um eine Signifikanz herauszuarbeiten, aber es hat sich so im Trend gezeigt, dass es anscheinend keinen Unterschied macht, ob man Cortison dazu gibt oder nicht. Wir wenn man so viele Sachen gesehen hat wie wir, dann würde man empirisch geben wir Cortison ab dem Zeitpunkt dazu, wo wir glauben, dass die Infektion unter Kontrolle ist. Ein Problem ist natürlich immer dann, wenn man unter Umständen eine Akanthamöbeninfektion dahinter hat. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Wichtig ist das Timing und vor allem, und das ist natürlich auch ein bisschen mühsam, wenn wir Cortison dazugeben, dann müssen wir diese Patienten doch häufiger sehen, um irgendwelche Nebenwirkungen frühzeitig erkennen zu können. Wichtig ist, und bei langanhaltenden und therapierefraktären ist natürlich immer die Keimidentifikation. Komme ich noch kurz zu den Acanthamöben. Sie wissen, das sind frei lebende Protozoen, die Sie überall finden. Sie sind im Wasserhahn drin und deswegen noch einmal ganz wichtig darauf hinzuweisen, dass das aus jedem Wasserhahn kommt raus. Da sind Acanthamöben drinnen. Der größte Acanthamöben-Outbreak war 1987 in England, weil die Engländer haben ja auf den Dächern damals die Wasserspeicher gehabt und das sind also große Tonnen, die damals nicht abgedeckt waren, sodass da auch Tiere drinnen verändert sind. Und da gab es also 187 Acanthamöben-Keratitiden in diesem einen Jahr, weil es so warm war. Also das muss man wirklich aufpassen. Was Sie auch nicht vergessen dürfen, aus 75% von uns allen kann man aus dem Nasenrachenabstrich können wir Acanthamöben kultivieren. Deswegen ist das nicht sehr sinnvoll, wenn man Kontaktlinsen ablutscht und dann wieder reinsetzt. Da hat man ein sehr hohes Risiko, dass man diese Acanthamöben sich einzieht. Also die sind an und für sich völlig harmlos im Nasenrachenraum, aber nicht am Auge. Und wenn die intrazerebral gehen, dann ist es überhaupt ein Todesurteil. Es sind vor allem junge, immunkompetente Patienten, es gibt da keine Geschlechtsprävalenz und Nordamerika und Europa ist relativ gleich. Und prädisponierende Faktoren sind natürlich weiche Kontaktlinsen und nur extrem selten sind es andere Ursachen wie Trauma oder auf schon bestehende Infektionen sich aufsetzende Acanthamöben. Sicker-Syndrom kann ein Problem sein. Und direkte Kontamination, also das Zika-Syndrom alleine nicht, aber wenn Sie Patienten mit einer schweren Zika, mit einem echten Ocular Surface Disease, zum Beispiel in einem kontaminierten See, wie es zum Beispiel in Indien, diese stehenden Gewässer, dort haben Sie einen sehr hohen Acanthamöbenanteil, schwimmen gehen, tauchen, offene Augen unter Wasser, haben wir schon einen Kollegen aus Graz gehabt, der beidseits Acanthamöbenkeratitis gehabt hat dadurch. Wichtig ist diese Diskrepanz zwischen subjektivem Empfinden und objektivem Befund. Die Patienten haben sehr häufig Schmerzen, der eigentlich am Anfang zumindest nicht proportional den Entzündungszeichen entspricht. Patienten haben vielleicht ein rotes Auge und das wechselt aber immer wieder mit asymptomatischen Phasen. Das heißt, die sind auch manchmal schmerzfrei. Wie die Photophobie, der Visus geht meistens runter, am Anfang leider nicht und der Fremdkörpergefühl. Wenn die Acanthamöbenkeratitis eben nicht frühzeitig erkannt wird, kommt es zu einer Limbitis mit einer perineuralen Infiltration, dann sehen Sie plötzlich die Nervenfasern etwas geschwollen, das ist eine echte neuronale Keratitis mit Mikrozysten und einem leichten Haze um diese Nerven rundherum. Und das Schlimme ist, dass diese Acanthamöben können jedes Bild von allen anderen Keimen mimiken und die häufigste Fehldiagnose ist eben Herpesinfektion und das ist eben immer das Problem, dieses Fenster, dieses Diagnostikfenster, der Patient kommt zu Ihnen. Wenn man keine Anamnese macht, sondern sich das anschaut und man sieht dieses Bäumchen, ja, das herpetische Bäumchen und beginnt zu behandeln mit Zovirax oder mit irgendeinem Acyclovir, dann haben Sie schon mal eine Woche verloren, weil den Patienten bestellen Sie natürlich nicht am nächsten oder am übernächsten Tag wieder ein, sondern erst eine Woche später und damit haben Sie schon einen extrem großen Zeitverlust. Später kommt es zu diesem berühmten Vesely-Ring, das ist ein Ringabszess, eine Immunantwort. Und mit Satellitenherden, da muss man aufpassen, das kann natürlich auch differenzialdiagnostisch auch noch ein Pilz sein, Sie können natürlich auch im schlimmsten Fall beides haben. Wenn das Ganze nicht unter Kontrolle gebracht werden kann, kann es im schlimmsten Fall zu einer posterioren Skleritis kommen, dann haben die Patienten einen extremen Schmerz und im Ultraschall können sie dann eine Verdickung der hinteren Sklera sehen. Hier sehen Sie so ein typisches Herpesmuster, ist aber in Wirklichkeit eine Acanthamöbenkeratitis. Auch hier dieser Patient, das war eine Acanthamöbenkeratitis. Hier angedeutet ist dieser Ringabszess, dieser Immunabszess und sehen Sie, das Auge ist eigentlich relativ reizfrei. Ja, das ist immer eine Problematik. Sie sehen auch hier, wenn der einen Herpes, einen Primärherpes hat, das Problem ist natürlich, wenn er rezidivierenden Herpes hat, dann werden Sie auch hier kein rotes Auge finden oder nicht so stark injiziert zumindest. Aber hier dieser Acanthamöbenpatient, der hat eine fast völlig reizfreie Konjunktiva. Hier ist ganz wichtig dieses Hornhaut-Scraping und da tun Sie nicht mit Material sparen, nehmen Sie ihm da recht viel von der Hornhautoberfläche weg, es tut ihm sowieso schon weh und Sie tun ihm damit nicht noch was Besseres, wenn Sie dann nur ein ganz kleines Geschrapsel machen, sondern nehmen Sie ihm wirklich viel Gewebe weg, tragen Sie es da einerseits auf einen Objektträger auf und einen zweiten Teil geben Sie in eine ganz kleine Fiole mit 0,9%iger NaCl und das schicken Sie dann zur Untersuchung. Es muss eine Kultur angelegt werden und eine PCR. Wenn Sie haben, die Kontaktlinsen natürlich mitschicken und den Kontaktlinsenbehälter. Damit ist das noch einfacher nachweisbar. Und ganz interessant ist natürlich, wenn Sie ein konfokales Mikroskop haben, da können Sie diese Zysten nachweisen. Hier sehen Sie so eine Färbung, einen histologischen Schnitt mit dieser Zyste hier, mit der Acanthamoebenzyste. Das Problem ist, diese Zysten sind extrem widerstandsfähig. Die leben hier auf dem Boden rundherum, die halten minus 80 Grad aus, die halten 90 Grad plus aus. Man kann sie praktisch sehr schwer knacken und die bleiben auch jahrelang, können die im Stroma verbleiben, ohne dass sie irgendwas machen. Und damit wir die angreifen können, müssen wir eben ein Putzmittel verwenden, das ist das Polyhexamethylbiguanide oder das Chlorhexidin, das sind an und für sich Reinigungslösungen auch, die Sie für die Spitalsreinigung verwenden, für die Böden. Mit dem können wir diese Zysten aufknacken und dann erst können die Antibiotika wirken, also das Neomycin oder das Prolene, das Propamidine. Mit denen können Sie dann die aktive Form abtöten. Zusätzlich sollten Sie das Imidazol geben, da gibt es jetzt auch eine neue Therapieangabe, dass Sie das Sporanox zweimal als einen Schub geben, und zwar zweimal für 10 Tage und nicht 21 Tage durchgehen, sondern zweimal 10 Tage. Komplikationen ist natürlich die Hornhautperforation und die posteriore noduläre oder diffuse Scleritis. Und im schlimmsten Fall müssen Sie eine Keratoplastika-Schuhe machen und Enukleation. Ganz wichtig ist zu wissen, dass Sie bei einer Acanthamoebenkeratitis sehr selten eine Vorderkammerreaktion haben. Ja, es ist selten ein sehr starker Tyndall oder Zellpositiv. Es ist alles relativ reizfrei und eben das steht immer in der Diskrepanz zu dem Befund. Und zum Abschluss noch zu den viralen Keratitiden. Die häufigsten kennen Sie, die Herpes-Keratitiden und die Adenoviren, seltener als CMV, Picornavirus und die Boxiparamyxovirus, Togavirus, das sind relativ selten. Wichtig ist HSV1, die Seroprävalenz ist, wie Sie wissen, bei uns bis zu 65% der Bevölkerung und die Problematik dieser HSV-Infektion sind natürlich dann die Hornhauttrübungen. Inzidenz in Österreich wird geschätzt auf 31 Neuerkrankungen auf 100.000 Patienten im Jahr. Und auch interessant ist, dass Sie in 5 Jahren eine Rezidivrate von 36% haben, in 20 Jahren bis zu 63%. Also das ist schon extrem häufig. Was ganz wichtig zu wissen ist auch, und da komme ich ganz am Schluss des Vortrages nochmal drauf, ist, ein Herpesvirus oder eine Herpeskeratitis ist praktisch immer nur einseitig. Es gibt in der Literatur 2 Fälle, wo ein beidseitiger nachgewiesener, mit PCR nachgewiesener Herpes aufgetreten ist, und das war bei immuninkompetenten Patienten. Und das war in den frühen 80er Jahren, das waren HIV-positive Patienten im Endstadium der Erkrankung, wo man eben eine angeblich beidseitige Herpes-Keratitis festgestellt hat. Hier nochmal die Häufigkeit des Labialis, und das Erstaunliche ist, dass also das korreliert relativ gut auch mit den Hornhauterkrankungen. Das Auge ist die zweithäufigste Manifestationsort. Und was beeinflusst den Schweregrad der Infektion? Das ist einmal natürlich der genetische Status des Wirtes, der Immunsystem des Wirtes und der Virusstamm. Sie kennen alle diese, das hat wahrscheinlich von Ihnen keiner gesehen. Ich habe es auch noch nie gesehen, weil es ist das Frühstadium der Herpesinfektion. Das sind tatsächlich auch solche Bläschen, wie Sie es auf den Lippen sehen können. Das wäre im Hornhautepithel. So sehen Sie einen Patienten wahrscheinlich nie. Ich habe es auch noch nie gesehen. Was wir dann sehen, ist natürlich, wenn diese Bläschen aufplatzen und dieses typisch dendritische Muster zeigen. Das Ganze kann dann in ein geografisches Ulkus übergehen. Früher, wie wir noch keine PCR hatten und Patienten, wo wir nicht ganz sicher waren, ist das ein Herpes oder nicht, das können Sie jederzeit in der Ordination oder im Krankenhaus auch machen. Geben Sie jemandem Kortisonsalbenverband, wenn er am nächsten Tag nach so einem kleinen dendritischen Bäumchen so eine geografische Atrophie haben, dann wissen Sie, oder geografisches Ulkus haben, dann wissen Sie, das war ein Herpes und dann können Sie ihn auch gut behandeln. Also das könnte man als Ausschlussdiagnose verwenden, Kortison drauf und die Sache ist erledigt. Was ganz interessant sind diese Randinfiltrate hier. Sind das jetzt, ist das ein herpetisches Randinfiltrat oder ist das ein Pseudomonas, ein Staphylokokken-Randinfiltrat? Und da gibt es hier ganz klare Richtlinien. Ist es ein Randulkus, dann haben Sie immer einen Epitheldefekt dabei. Wenn der durch Staphylokokken verursacht ist und das ist eine lokalisierte Immunantwort, dann haben Sie nie einen Epitheldefekt dabei. Sie haben Neovaskularisationen, das haben Sie bei den Staphylokokken-assoziierten Randulcerationen nicht. Die Progression ist daher hier lokal, beim HSV-Randulkus ist das progredient nach zentral. Und was beim Staphylokokken-assoziierten Randulkus die Therapie der Wahl, da es eine Immunantwort ist, wird das sofort mit einem Kombinationspräparat behandelt, also sagen wir mal Dexagenta-Augentropfen. Das könnten Sie dann natürlich da auf jeden Fall reinschütten. Sie müssten nur den Patienten am nächsten Tag kontrollieren, weil dann wäre am nächsten Tag das hier deutlich schlechter und das wäre deutlich besser. Ja. Und Differentialdiagnosen haben wir gerade eben von Navid gehört. Die häufigste Fehldiagnose vom Herpes-Simplex-Infektion ist eine Basalmembrandystrophie. Aber das ist relativ einfach zu eruieren durch die Anamnese. Diese Schmerzen und die Photophobie und das gerötete Auge bei diesen Basalmembrandystrophien treten immer in der Früh auf oder in der Nacht. Wenn Sie den Patienten fragen, wann ist denn das aufgetreten, dann sagt er, na, heute in der Früh bin ich aufgewacht, habe ich ein Fremdkörpergefühl gehabt und dann wahnsinnige Schmerzen. Und dann sehen Sie vielleicht eben auch wieder so ein dendritisches Muster. Wenn Sie aber ganz genau schauen, und deswegen sollte man auch immer beide Augen anschauen, wenn ein Patient zu Ihnen kommt, auch wenn er nur auf einem Auge ein Problem hat, schauen Sie sich immer beide Augen an. Vielleicht sehen Sie am zweiten Auge dann eben auch so eine Veränderung der Basalmembran und dann wissen Sie, zu 99,9% ist das kein Herpes, sondern einfach eine aufgerissene Basalmembran oder mikrozystische Degeneration. Dann kommen wir noch, es gibt natürlich dann noch den stromalen Herpes, darauf möchte ich jetzt kaum eingehen. Was beim stromalen Herpes vorhanden ist, ist natürlich, da haben Sie eine sehr schnelle Inzidenz von oder Einsprossen von Gefäßen. Und dann gibt es noch die Endothelitis, die Herpes-assoziierte Endothelitis. Das ist ein lokalisiertes Ödem an der Hornhautrückfläche. Sehr oft finden Sie dann so kleine Präzipitate dahinter. Tyndall ist mäßig positiv, Zellen sind auch mäßig positiv. Aber was sein kann, ist, dass der Druck angestiegen ist. Das ist quasi das Postner-Schlossmann-Syndrom. Es kommt zu einer Schwellung des Trabekelwerkes, damit zu einer Verringerung des Ausflusses und zum Druckanstieg. Das ist ein sehr, sehr sehr, sehr gutes Indiz dafür, dass es sich hier um eine herpetische Endothelitis handelt. Das möchte ich nicht. Die herpetische Endothelitis und die stromale herpetische Infektion müssen immer mit Cortison behandelt werden. Sie können auch, und wenn Sie ein zentrales herpetisch induziertes Ulkus haben, das 3 Tage lang antiviral behandelt haben, können Sie ganz sachte dosiert Cortison dazugeben. Bei stromalen und endothelialen Herpes müssen Sie von vornherein Cortison dazugeben, um eben eine Inflammationsreduktion zu erreichen. Herpes zoster macht auf der Hornhaut gelegentlich genau die gleichen Probleme wie der normale Herpes, beziehungsweise er kann hier auch so metaherpetische neurotrophe Ulcerationen machen, die dann ein Problem sind. Nur die Diagnostik dieses Zoster-Keratitis ist natürlich einfach, da sie ja die Hautbeteiligung haben. So, dann noch kurz, das haben wir früher gemacht, Epithelabtragung im Ulkusbereich, wird heute eigentlich nicht mehr gemacht. Wichtig ist, dass Sie zusätzlich nach 3 Tagen eben Steroide dazugeben. Möglicherweise führt Cyclosporin A auch zu einer Verbesserung oder zu einer Verringerung der postinfektiösen keratitischen Narben. COX-2-Hämmer könnte ein zukünftiges Mittel sein, um die Nebenwirkungen der HSV-Keratitis zu verringern. Die endotheliale und die stromale braucht eine aggressive systemische und lokale Therapie. Die HEDS-Study, die Hepatic Eye Disease Study, die von 1994 bis 1996 durchgeführt worden ist, das ist eigentlich die letzte große Studie, hat gezeigt, dass die systemische antivirale Prophylaxe die Rezidivrate verringert. Es hat sich später aber gezeigt, dass selbst wenn wir 6 Monate lang Acyclovir geben, dass die Rezidivrate nach 20 Jahren immer noch bei 13 bis 15% liegt. Also es ist zwar etwas geringer, aber Sie können es nie komplett ausschließen. Und die hat aber auch gezeigt, dass die Steroide Schäden bei stromaler Keratitis verhindern, wenn sie zusätzlich das Cortison dazugeben. Dann möchte ich aus Zeitgründen das EBV-Virus weglassen. Und vielleicht noch das, was am meisten und was sehr häufig ist, ist natürlich die Epidemika, die durch Adenovirentypen ausgelöst wird. Sie haben diese akut wässrig seröse Sekretion. Ganz wichtig ist, vor allem am Anfang, ist diese Karunkulitis, das heißt also die Schwellung der Karunkel. Therapeutisch gibt es derzeit noch nichts. Es gibt mehrere Medikamente, die in der Pipeline sind. Das Problem ist nicht die Infektion per se, sondern das, was übrig bleibt, das sind diese nummulären Herde, die, wenn sie zentral sind, deutliche Sehverschlechterungen machen können, vor allem auch Photophobie. Die Therapie mit Cortison ist eigentlich obsolet, weil sie können dadurch zwar die Numuli wegkriegen. Was sind die Numuli? Warum sind die überhaupt da? Das sind wahrscheinlich Virenpartikel, die übrig geblieben sind und die zu einer lokalen Immunreaktion führen. Deswegen funktioniert das ja auch mit dem Cortison sehr gut. Aber das Problem ist, es kommt wieder und es kann auch stärker wieder kommen. Und vor allem prolongieren sie die Zeit, dass der Patient mit diesem Numuli verbringen muss. Es hat sich auch gezeigt, dass es ähnlich wie bei der Tigersen-Keratitis, die eigentlich nach 7 Jahren ausgebrannt ist. Auch bei den Numuli ist es so, dass sie nach einigen Jahren bis zu 10 Jahren praktisch keine Probleme mehr haben. Das ist natürlich eine Katastrophe für junge Patienten, das ist auch für ältere Patienten eine Katastrophe. Aber wenn sie Cortison dazugeben, dann verschlimmert sich das oder verlängert sich diese Periode. Was ganz gut funktioniert, aber leider nur in 25% der Patienten, ist eine Cyclosporin. Das funktioniert ganz gut. Wenn der Patient darauf anspricht, dann geben Sie ihm Cyclosporin 0,4% Tropfen für 3 Monate und dann ist in 25% der Fälle eine Ruhe. Das Zidofovir ist ein Mittel, das könnte unter Umständen funktionieren. Das ist gerade eine klinische Studie unterwegs. Was Sie auch noch probieren können, ist das Viagan. Genau, das Viagan-Gel funktioniert erstaunlicherweise auch in 10-20% der Fälle. Wenn Sie das dreimal am Tag das Gel verabreichen, kommt es zu einer deutlichen Reduktion. Und bei einigen Patienten, also bei 2 Patienten bis jetzt, waren die Nullmille weg. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.